Wir reden heutzutage viel über unsere mentale Gesundheit und über die Work-Life-Balance, aber immer noch selten darüber, was es konkret bedeutet, mit psychischen Einschränkungen in unserer Arbeitswelt zurechtzukommen. Über genau das Thema reden wir heute mit dem Roger Glanzmann. Er ist selber Betroffener, hat einen Burnout gehabt, viel Zeit in Kliniken und Therapie verbracht und hat jetzt aber selber eine Coaching-Firma gegründet, um betroffenen Menschen beim Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu helfen. Schön, bist du da, Roger.
Hallo, guten Morgen.
Mein Name ist Luca Thoma und das ist eine neue Folge von Prime News Aktuell. Roger, ich möchte anfangen mit einer Frage, die eigentlich total alltäglich ist, aber selten wahrheitsgemäss beantwortet wird oder auch ehrlich gestellt wird, nämlich, wie geht es dir heute?
Ich bin angespannt. Ich bin angespannt, nervös.
Ist das wegen dem Podcast, oder?
Natürlich ist es einerseits wegen dem Podcast, andererseits hatte ich strenge Tage jetzt in den letzten paar Wochen. Ich bin gerade selber in einer Klinik für Krisenintervention und da ist halt sehr vieles und jetzt das erste Mal wieder so richtig ein bisschen draussen. Ja, ich bin nervös, angespannt, aber ich bin auch sehr freudig und mir geht es grundsätzlich dementsprechend gut.
Sehr gut. Wie gehst du mit dieser Frage, wie geht es dir im Alltag um? Tust du sie immer ehrlich beantworten oder gibt es auch Momente, wo du ihr so ausweichst?
Ganz ehrlich, 90% weiche ich aus.
Das heißt gut.
Gut oder es ist okay oder ja, so in die Richtung, weil ich auch festgestellt habe, erstens mal, die Leute, es interessiert sie oftmals gar nicht so extrem, wie es einem wirklich geht. Das ist einfach so eine Floskel, die man heutzutage sagt, wenn man höflich sein will. Und andererseits, wenn ich dann wirklich sage, wie es mir geht, sind vielmals die Leute eben auch überfordert. Mhm. Und das schränkt einem schon ein bisschen ein. Dann mit den Gesprächen nachher, dann, wenn man mal so ganz offen war, dann hast du plötzlich so den Abstand von den Leuten, die du dann wahrnimmst. Von dem her gesehen habe ich mir angewöhnt. Ich sage einfach, das ist okay, es ist gut, so in die Richtung. Mit meinen Vertrauten, da ist es natürlich schon anders. Also wenn die mich fragen, wie geht es dir, wie fühlst du dich dort, ist dann schon, da könnte ich auch sagen, es ist heute ist vielleicht nicht so der gute Tag, ich bin enorm angespannt, ich kann Gedanken kreisen oder was auch immer.
Und du kannst dann auch, aber eben hast du auch gelernt, das eine Art zu beschreiben. Ist ja manchmal auch gar nicht so einfach zu beschreiben, wie es einem selber geht, oder?
Das ist so, ich glaube, durch meine Therapien, die ich jetzt gemacht habe, habe ich sehr gut gelernt, mich zu reflektieren, sehr gut auch auf mich zu hören, wie fühle ich mich, was passiert in mir aktuell gerade. Und von dem her ja, kann ich das schon sehr genau beschreiben, wie es mir geht.
Mhm. Du beratest ja auch Menschen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen. Wir reden nachher gerade noch ein bisschen intensiver über das. Aber wie erlebst du das jetzt bei diesen Leuten? Wie gut können sie am Arbeitsplatz darüber reden, wie es ihnen geht?
Das kommt ganz darauf an. Ich erlebe beides. Ich erlebe Menschen, die total gehemmt sind, die sich schämen für das. Und ich erlebe Menschen, die mit dem nach dem Einstieg oder nach einer Anfangssequenz, wo man das ein bisschen beschreibt, wie es jemandem geht oder kann gehen, die dann sehr, sehr offen werden.
Mhm. Und ich sage mal jetzt von den jeweiligen Arbeitskollegen her, ist da grundsätzlich, erzählen Sie da, sind die Leute offen, sind sie interessiert oder gibt es auch Leute, die das gar nicht hören wollen?
Ist noch spannend. Ich sage es gerade mal, halt Leute, die im Pensionsalter nahe sind, dort ist oftmals so, spürt man, die können das nicht so greifen. Das Thema Psyche und die verhalten sich dann auch dementsprechend ein bisschen mit Abstand. So Leute, ich sage jetzt so im mittleren Alter, die gehen eigentlich recht offen mit dem um und können das auch, wenn man es ihnen erklärt, eben auch gut fassen und akzeptieren das auch. Und bei den ganz jungen Arbeitnehmern, das wird öppen mal noch ein bisschen belächelt. Also wird es eher so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ist auch okay, es sind junge Leute und die müssen auch nicht alles wissen.
Es gibt ja so ein bisschen das Klischee, dass man in der Schweiz sehr diskret ist und auch beim Arbeiten nicht über, dass es auch viele Tabuthemen gibt, eben von den eigenen Finanzen bis hin zur psychischen Gesundheit, würdest du sagen, das stimmt oder ist es eben mehr so der Generationen ein Unterschied?
Das stimmt. Das ist schon eher so, dass man da eher verschlossen ist dem Thema gegenüber. Weil es nicht messbar ist. Wenn man einen Beibruch sieht und da hat 6 Wochen Gips und dann ist der Gips weg und dann ist mehr oder weniger wahrscheinlich gut. Aber bei der Psyche siehst du das halt nicht. Und das ist das, was es so ein bisschen unberechenbar macht, so ungreifbar. Und ja, ich glaube, das ist dort, wo sich dann eben auch die Leute so ein bisschen davor verschliessen. Sei es als Betroffener etwas mitzuteilen oder halt dann auch als Nicht-Betroffenen oder als Arbeitskollege oder Kollegin nachzufragen, du, wie ist das ganz genau, erzähl mal.
Gut, ich würde vorschlagen, wir reden zum Einstieg noch ein bisschen über dich. Erzähl mal ein bisschen, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen, wer bist du?
ich bin aufgewachsen in Muttenz. Ich hatte eine tolle Kindheit mit viel sportlichen Aktivitäten. Ich war relativ schnell dann schon im Schwimmclub und habe dort sehr viel trainiert. Hatte das dann auch eher wenig Freizeit gehabt. Nach der obligatorischen Schule habe ich eine Hochbauzeichnerlehre gemacht, habe die bestanden, der Abschlussprüfung. Habe dort bereits aber schon nicht mehr aktiv geschwommen, bin dann eher im Bereich des Klettern gewesen, aber auch dort sehr, sehr intensiv. Und ja, nachher hat sich das ein bisschen verloren mit dem Klettern und beim Arbeiten. Lustigerweise nie wirklich auf dem Beruf geschafft. Ich habe dafür alles andere gemacht. Ich habe in Basel am Rheinhafen geschafft. Ich habe als Verkaufsberater im Medienmarkt geschafft. Ich habe als Velokurier geschafft. Ich habe bei der Creabeton geschafft, als Sachbearbeiter. Also jetzt wirklich querbeet ein bisschen alles gemacht. Und bin dann aber am Schluss zum Berufsmilitär gekommen. Also ich habe die Ausbildung gemacht zum Berufsmilitarist. Ich gehe 2 Jahre in Herisau, habe die abgeschlossen und habe nachher dann auch als Berufsmilitär geschafft. Und nach etwa 8 Jahren hat dann das angefangen, dass ich gemerkt habe, dass ich in ein Burnout laufe, respektive, dass mich dann das Burnout eingeholt hat. Ja.
Über das möchte ich gerade reden, aber vielleicht darf ich noch mal, du hast jetzt erzählt, du hast eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an Jobs gemacht. aber hast du grundsätzlich gern geschafft? Hast du dich gut zurechtgefunden in der Arbeitswelt?
Sehr, sehr gut. Ich arbeite sehr gern. Ich finde, Arbeiten ist etwas Tolles, weil das Arbeiten leistet man etwas, respektive es entsteht immer wieder etwas. Das ist egal, was man macht. Und ich finde, Arbeiten gehört einfach auch zum Leben, weil wir müssen uns ja auch irgendwie können ernähren. Früher war es auf dem Acker und heute tut man so arbeiten, dass man das Geld hat, um sich können ernähren. Und ich finde das wichtig, weil das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man sich so lange ausgehalten hat, bis mir dann wirklich zusammengelegt hat. Und auch der Grund, warum ich wahrscheinlich jetzt da bin, wo ich jetzt wieder bin. Weil das hat auch mit dem Arbeiten zu tun, schlussendlich.
Wie alt bist du gewesen, wo du das Burnout gehabt hast?
Ich bin, jetzt muss ich gerade überlegen, 34. Nein, das kann ich nicht, jetzt muss ich gerade überlegen. Hey, Mathe ist nicht meine Stärke, du merkst. mal etwa 34, 4, 35, so, ja.
Aber das heisst, du hast etwa 15 Jahre eigentlich geschafft.
Ja.
Gut funktioniert, ja. Gern geschafft.
Ja.
Und wie ist denn das passiert?
Ich bin ja als Berufsmilitär, bin ich Chefdienste gewesen in einem Rekrutierungscenter. Ich hatte dort Verantwortung gehabt, eigentlich über das ganze Gebäude, über den Zyklus. Das heisst, ich war verantwortlich, dass die Leute von Posten zu Posten gebracht werden. Ich war verantwortlich für rund 400 WK-Soldaten. Der ganze Fuhrpark unter mir. Ich war verantwortlich für die Hotellerie. Ich habe geschaut, dass sie zu essen haben. Also ich hatte da wirklich viele Dreh- und Angelpunkte gehabt. Und habe das sehr gerne gemacht. Ich hatte dort einen Mitarbeiter gehabt. Mit ihm zusammen habe ich super funktioniert. Und mein Mitarbeiter ist dann dort gegangen. Und die Stelle ist nicht mehr ersetzt worden. Und ich habe dann 200% Stellen besetzt. Und jetzt hat aber der Bund noch ein bisschen eine spezielle Situation. Oder zumindest dazu mal gehabt, wie es heute ist, weiß ich nicht genau. Wir haben dort 24 Stunden, 7 Tage in der Woche können arbeiten. Und das ist nicht, wir haben nicht kompensieren können, nichts, sondern das ist einfach so gewesen. Also im Vertrag ist gestanden, die Arbeitszeit richtet sich nach den Bedürfnissen der Truppe. Und jetzt kommt es noch einmal, ich arbeite gerne. Also wenn man die Arbeit sieht, dann haben wir einfach auch immer Arbeit. Und das hat dann am Schluss dazu geführt, dass ich irgendwann heimgekommen bin und ohnmächtig um bin.
Also du bist wirklich zusammengeklappt, oder? Ja, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ausgestiegen. Schwarz vor Augen, ohnmächtig, fertig.
Und wie ist denn der nächste Tag, oder wie ist denn das weitergegangen?
Ja, meine damalige Partnerin hat natürlich einen Riesenschock gehabt. Ihre Kinder auch. Es war so, gewesen, dass ich relativ schnell eigentlich beim Arzt war. Ich glaube, irgendwie am Tag drauf. Da haben wir dann direkt auch verwiesen an einen Psychologen, respektive es war ein Psychiater gewesen. Und so haben dann die ersten Schritte eigentlich stattgefunden und der hat dann relativ lang ambulant das probiert zu beheben, aber sag jetzt mal, ein bisschen erfolglos.
Also ambulant bedeutet eben, du bist daheim geschlafen oder hast daheim quasi normal funktioniert und bist in die Praxis gegangen.
Genau, und bin einmal respektive am Anfang hochfrequent, zweimal zu dem Psychiater gegangen und man hat das dort probiert aufzuarbeiten, aber das ist wirklich... Es ist nicht einmal am Psychiater gelegen, sondern es ist einfach an der Schwere gelegen von meinem Burnout.
Mhm. Aber wie ist es in dem Moment denn gegangen? Also, wie kam es dir das vor? Hast du noch geschafft oder bist du daheim gewesen?
Schaffen wäre unmöglich gewesen. Also, ich bin auch nicht in der Lage gewesen, zum Auto fahren. Du musst dir vorstellen, dir nimmt von einem Moment auf den anderen nimmt dir jemand das Gefühl für Zeit und das Gefühl für welche Arbeiten sind wichtig. Also ich habe nicht gewusst, was sind 5 Minuten. Ich habe das nicht mehr gewusst. Ich konnte zwar auf die Uhr schauen, aber mein Körper hat nicht mehr können abschätzen, ist es das 5 Minuten, sind es 4 Stunden. Mhm. Sondern das war einfach die Zeit gewesen. Und so das es ist gar nicht möglich gewesen, dass ich mich irgendwie können bewegen. Ich bin dort auch krank geschrieben gewesen. Es ist nicht mehr gegangen. Das ist nicht gegangen. Unmöglich.
Mhm. Und wie ist dir so emotional gegangen? Also bist du irgendwie ausbrennt gewesen? Bist du traurig gewesen? Bist du hässlich gewesen?
Ja, da kommen ganz, ganz viele Emotionen. Ich glaube, die stärkste Emotion, die mich dort getroffen hat, und ich musste zugeben, dass ich das habe. Dass ich ein Burnout habe. Mhm. Mir das einzugestehen, dass ich nicht gehört habe, dass mir Leute schon Monate voraus gesagt haben, hey, Roger, schaff weniger, du schaffst zu viel. Sondern ich immer gefunden habe, okay, ich bin in diesem Hamsterrädchen, das läuft ja alles tipptopp und ich kann alles machen. Und ja, und dann das einzugestehen, Scheiße, ich habe das nicht gehört. Mhm. Ich bin jetzt selbst schuld, jetzt habe ich das. Das ist, glaube ich, so der schwierigste Moment gewesen, das einzugestehen. Dann ist natürlich gekommen, ja, auch die Angst. Was passiert jetzt? Was passiert mit mir? Werde ich wieder gesund? Kann ich wieder arbeiten? Mhm. Ja, dann auch, was, wie soll ich mein Leben gestalten? Wie soll ich jetzt im Moment mit mir umgehen? Selbstzweifel auch. Bin ich einfach zu wenig gut, dass das passiert ist? Also kommt eine riesen Menge an Gefühlen kommen da auf. Und ja, ich glaube, so nach dem ersten Schock sind Selbstzweifel gewesen, die dann wirklich da gewesen sind, wo ich mir selber eigentlich nicht mehr zugetraut habe. Auch aus Angst heraus, es könnte wieder passieren. Aber einfach auch sonst, der mir nicht mehr zutraut hat, dass ich irgendetwas richtig machen kann.
Mhm. Um das nochmal so ein bisschen vorstellen, also ich nehme an, du bist krankgeschrieben gewesen, oder wie ist denn das, wie lange ist denn das gegangen und wie hat sich das weiterentwickelt?
Also das war eine lange Geschichte gewesen. Ich bin, muss ich das vorstellen, ich bin gut 1,5 Jahre habe ich das irgendwie probiert oder haben wir das probiert wieder zu richten. Und dass ich wieder auf die Beine komme, auch in Zusammenarbeit mit dem HR vom Bund. Ich konnte dort aber auch schon ganz klar können sagen, ich kann nicht mehr zurück als Berufsmitglied, weil es würde wieder passieren. Wenn ich wieder arbeiten kann, muss ich etwas haben, das geregelte Arbeitszeit hat. Also ich musste mir auch Regeln festlegen. Ich musste mir für den Alltag auch Regeln festlegen. Wie lange mache ich was? Ich habe sehr viel mit Wecker geschafft, mit Timer geschafft, einfach, dass ich wieder ein bisschen rauskomme oder wieder ein bisschen das Gefühl bekomme für die Zeit. Ja, und das hat eine lange Zeit gebraucht, ja, bis ich dann irgendwann wieder mal so wie gesehen bin, dass ich 20% können an einem Schreibtisch sitzen konnte, dass ich mir das überhaupt zutraut habe, wieder 20% an einem Schreibtisch zu sitzen. Mhm. Und das heisst, noch nicht 20% Leistung oder 20% von einem 100% Arbeitspensum abzudecken, sondern das ist einfach einmal 20% von der Arbeitszeit anwesend sein. Mhm. Und das ist auch das, was ich gemerkt habe, wo oft der Fehler gemacht wird, zwischen 20% anwesend sein oder 20% Leistung bringen. Und dort wird immer eine grosse, ja, das ist immer so ein bisschen eine Differenz.
jetzt in dieser Zeit, wo du eben nicht geschafft hast und dann wieder ans Schaffen gedacht hast oder dass wieder wie ein bisschen eine Möglichkeit geworden ist, dass du wieder zurückgehst an den Arbeitsplatz. Ja. Wie hast du auf das hingeschaut oder was hat dir da Sorgen gemacht? Hast du dich gefreut? Oder?
Ich habe mich sehr gefreut, um wieder zu arbeiten. Für mich gibt das Halt, ich brauche es schaffen. Ich habe am meisten Angst vor der Reaktion von meinen neuen Arbeitskollegen und Kolleginnen, weil ich nicht gewusst habe, was sind das für Leute. Ich habe die vorher nicht gekannt. Und auch wie der Chef mit mir umgeht, wie mein direkt Vorgesetzte. Ja, das sind so Sachen gewesen, die haben mich sehr belastet. Mhm. Und die hat man auch nicht zureichend können ausräumen, sage ich jetzt einmal.
Mhm. Also haben sich ein paar Ängste bewahrheitet, oder?
Vielleicht nicht so extrem, wie ich es gehabt habe, aber so Tendenz in Richtung von diesen Ängsten, ja, auf jeden Fall.
Mm.
Ja.
Also, dass man schon auch nicht ganz verstanden hat, was mit dir los ist, oder nicht verstanden hat, warum du jetzt nicht einfach aufstockst und mehr schaffst und wieder irgendwie leistungsbereit bist, sozusagen.
Ich habe das gemerkt, dass da eine gewisse Skepsis rum ist, dass auch mein Chef sehr, sehr verhalten ist, nicht weiss, wie er mit mir umgeht. Und ich habe dort auch den Antrag gestellt, dass ich mal eine Informationsstunde machen kann, dass ich den Leuten auch sagen kann, was das heisst. Dass ich den Leuten auch zeigen kann, hey, schau, ich bin ein ganz normaler Mensch, man muss keine Angst haben, man muss mich nicht mit Samthändchen anfassen, man kann mit mir ganz normal reden. Ich habe einfach meine Schwierigkeiten und die müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass wir die als Team können umgehen oder einen Workaround finden, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und nachdem ist es dann deutlich besser geworden.
Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, eben die Burnout, also du hast einen Burnout gehabt, das ist an sich schon ein schlimmes Erlebnis gewesen, aber es war auch ein Auslöser für weitere weitere Probleme, die du dann damit hast müssen kämpfen. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das hat sich schleichend entwickelt. Ich habe, dadurch, dass ich halt immer sehr viel gemacht habe und eigentlich mir nie Zeit genommen habe, um über mich selber nachzudenken oder mich ein bisschen zu reflektieren intensiver, habe ich sehr viel von meinem Leben einfach irgendwo noch immer hingepackt und Deckel drauf und gut ist. Und habe das schon relativ früh als Kind angefangen, habe dort schon als Kind relativ schnell einmal angefangen, den Deckel drauf zu tun, was Gefühl anbelangt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann auf mich selber auch nicht mehr gespürt habe. Das ist dann einerseits zu einem Emotionsproblem geworden. Also ich bin dann mehr oder weniger auch emotionslos geworden. Das hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass Depression sehr intensiv gekommen ist. Was auch ganz schwierig war, weil ich habe mich dann sozial komplett zurückgezogen. Also ich bin dann auch praktisch nicht mehr zum Haus aus. Das hat dazu geführt, dass es zu Selbstverletzungen gekommen ist. Es hat in den schlimmsten Zeiten zu Suizidversuchen geführt. Also ich habe wirklich sehr viel durchgemacht. Und ich könnte jetzt hier die Krankheitsbilder aufzählen, aber das möchte ich nicht, weil für mich haben die Krankheitsbilder nicht so einen Stellenwert, sondern einfach das, was passiert ist und wie gehe ich mit dem um.
Du hast eben im Vorgespräch gesagt, also man kann sich das nicht so vorstellen, wie eine, sag mal, dass du einmal eine Art am Boden gewesen bist, dann wieder aufgestanden bist und es ist wie permanent nach oben, sondern du bist eben auch immer wieder, du bist gearbeitet, dann hast wieder müssen in die Klinik eben Interventionen machen. Wie hat sich das so entwickelt? Oder wärst du wieder Boden unter den Füßen bekommen?
Also einerseits eben, ich bin teilweise geplant in Kliniken, für gezielt Sachen anzuschauen, was mir immer sehr, sehr geholfen hat. Was auch immer mit einem grossen Krafteinsatz von mir gefordert worden ist. Und dann bin ich wieder daheim gewesen, habe ich wieder geschafft und dann ist wieder irgendetwas gekommen, was mich umgeworfen hat, weil ich einfach definitiv nicht stabil gewesen bin. Und dann ist wieder das Loch ab und dann wieder Krisenintervention, wieder Langzeitklinik und. Bis ich dann wirklich so am Boden gewesen bin und musste sagen, so, und jetzt ist fertig. Ich mag nicht mehr. Ich brauche irgendetwas anderes. Und ich habe dann für mich entschieden, ich will einen Neustart machen und bin dann in ein betreutes Wohnen und habe dort von der GAW auch eine Stelle bekommen in der Buchhaltung. Das heisst, ich konnte dort auch wieder arbeiten, aber auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Das heisst, ich hatte keinen Druck gehabt. Wenn so etwas halt heute nicht hätte fertig werden mögen, wenn es fertig sein dann ist die Welt nicht zusammengebrochen. Und habe dann eigentlich so angefangen, wieder mir ein Umfeld aufzubauen. Wieder gelernt, eben am Morgen halt auch aufzustehen, wenn ich vielleicht erst am Nachmittag muss arbeiten. Ja, das haben wir sehr gut da. Mhm. Wieder Verantwortung übernehmen, auch müssen zu kochen fürs Haus zum Beispiel. Es war immer so gewesen, dass wir zweimal in der Woche miteinander gegessen haben und dann haben zwei zusammen gekocht für das ganze Haus und das Team. Und das war für mich wertvoll gewesen. Mhm. Halt eben mich auch wieder mit dem Essen müssen auseinandersetzen, weil oder, das sind die psychischen Erkrankungen und dann sind aber noch die ganzen Sachen, die dazukommen. Das heisst, Ernährung spielt gar keine Rolle mehr, oder? Körperhygiene spielt keine Rolle mehr, dann Wäsche ist auch kein Hausputzen oder Wohnungputzen. Oder das sind all diese Sachen, die habe ich alles wieder müssen, nicht lernen, aber wieder müssen reaktivieren.
Mhm. GAW ist ein Arbeitsintegrationsunternehmen, ja. In Basel, Gemeinschaft arbeiten und wohnen. Mhm. Sitz in der Breite und eben die haben Wohnhäuser am Sonnenweg, richtig?
Am Sonnenweg.
Das gehört im Geller Quartier.
Genau, und an der Murbachstrasse haben sie auch noch ein Wohnhaus.
Das heisst, du hast dort wie sozusagen gelernt, nochmal den Alltag zu organisieren, ja. Auch, oder? Ja. Also von wirklich von Zimmer aufräumen, duschen, kochen, ja. Und eben auch arbeiten mit weniger Stress.
Ja. Sozusagen. Und etwas ganz Essentielles, weil ich habe es auch nicht mehr geschafft, meine Medikamente zur rechten Zeit zu nehmen, was natürlich für meine Psyche ein riesen Stress war, weil das hat... Ja, einmal nicht, nein, ist Gott noch, aber so ab dem zweiten Tag dann sind dann so Entzugserscheinungen gekommen, ab und dann wirklich wie eine Drogenabhängige, wo der leidisch.
Um das vielleicht nochmal zeitlich ein bisschen können, um sich da verorten können, von wie vielen Jahren reden wir da jetzt? Oder wann ist das eigentlich genau passiert und wie lange ist das denn gegangen, bis du dort ins betreute Wohnen gekommen bist?
Also das ist im... Ende 2020 habe ich da einen Schluss gefasst. Es muss jetzt etwas gehen. Bei dann im Verlauf vom 21 habe ich können, ja, vom 21 habe ich dann mal können schauen. Habe dann relativ schnell darauf mit Glück gerade das Zimmer gehabt und bin dann dort eingezogen. Hat dann, glaube ich, einen Monat später habe ich angefangen zu arbeiten. Und bin dann im Januar 23, bin ich wieder ausgezogen.
Also vor eineinhalb Jahren.
Ja, ja, genau.
Und das Burnout selber, wann war das?
Das ist im 14.
2014. Ja. Das heisst jetzt eigentlich schon 10 Jahre sozusagen.
Ja, ja.
Vielleicht, was ist wichtig, wenn wir jetzt über das Thema Arbeit reden, über das Thema Arbeiten, eben dort bei der GAW hast du ja wie eine Art zweiter Arbeitsmarkt, hast du gesagt,
ja.
Eben, also man schafft, aber man hat natürlich vielleicht man ist weniger einem Stress und einem Druck ausgesetzt im ersten Arbeitsmarkt. Was ist für dich wichtig gewesen? Strukturen, Vorgesetzte, Kollegen, was ist für dich das Wichtigste gewesen damals?
Das Wichtigste für mich war, dass ich arbeiten konnte. Weil für mich das ist meine Person, ich brauche eine Struktur, weil ohne Struktur gehe ich völlig aus dem Ruder. Und dort war das erste Mal die Struktur, wo ich mal schnuppern konnte in der Buchhaltung. Da bin ich am Abend zurückgelaufen im Sonnenweg und ich habe gedacht, nein, das geht gar nicht. So eine trostlose Arbeit. Ich habe wirklich Mühe gehabt, die Buchhaltung ist nicht mein Thema. Ich hatte dort wirklich Mühe gehabt und habe dann dort auch mit meiner Mutter geschwätzt. Ich habe auch mit meiner Bezugsperson geschwätzt und ich bin dann zum Schluss gekommen, doch, ich mache das jetzt, zumindest, dass ich eine Struktur habe. Und ich muss sagen, schlussendlich habe ich dann die Buchhaltung gerne bekommen. Ich hatte eine Vorgesetzte gehabt, mit ihr habe ich es gut gehabt. Und ich habe gewusst, was ich machen muss und das war für mich völlig okay gewesen. Das ist wirklich, ja... Und dann habe ich einfach gewusst, am Morgen oder am Nachmittag, je nachdem, wie ich geschafft habe, bin ich für ein paar Stunden in der Buchhaltung, hocke dort und kann meine Rechnungen schreiben und gut ist. Und den Rest kann ich dann gestalten, wie ich will. Da ist teilweise dann auch mit Hilfe meiner Bezugsperson oder Hilfe meiner Eltern mal etwas gemacht. Ja, so in die Richtung.
Du bist eben dann im 23 ausgetreten aus der GAW. Hast du dich dann auch selbstständig gemacht? Aber das möchte ich gerade mit dir reden. Aber mir würde es einfach grundsätzlich jetzt würde einfach nur interessieren, wie es dir mittlerweile geht und wie du mittlerweile es auch schaffst, dein Leben im Griff zu haben. Oder? Also eben, du bist, ich gesagt, du bist jetzt zwar in der Klinik, aber du gehst wie bewusster an. Ja. Was hilft dir dabei?
Also es ist ganz, ganz viel passiert. Eben, ich bin im 23 zu meiner Frau gezogen. Ich habe zwischendrin, also ich habe Anfangs 23 noch geheiratet. Und meine Frau unterstützt mich extrem in dem Ganzen. Ich weiss, was sie auch für ein Opfer bringt, wenn ich nicht rum bin, wenn ich in der Klinik bin. Aber sie gibt mir auch ganz viel Halt und gibt mir auch ganz viel Kraft, um halt immer wieder jeden Schritt zu machen. Wenn ich so in die Klinik gehe, dann ist das, habe ich für mich können lernen, dass es prophylaktisch ist. Das heisst, jetzt gerade im aktuellen Fall, wo ich jetzt bin, bei mir hat sich in meiner Suizidalität etwas verändert, wo mir angefangen hat, Sorgen zu machen, wo ich dann sagen musste, okay, das muss ich anschauen. Ich will das aber nicht daheim machen, ich will das in der Klinik machen, weil es mir wirklich angefangen hat, Angst zu machen. Auch. Es sind dann auch noch dissoziierende Zustände dazugekommen, das heisst, dass ich eigentlich so wie nicht ansprechbar bin, der Körper ist zwar da, aber ich reagiere auf nichts. Und das zusammen ist so ein bisschen ein Zeichen gewesen, so, okay, jetzt muss ich vielleicht in Krisenintervention, um mich stabilisieren. Und das ist für mich immer wieder das Beste. Ich spüre mich gut, ich kann mich gut reflektieren und ich weiss, wenn es Zeit ist, zum Gehen. Und durch das, jetzt bin ich wahrscheinlich gut etwa 10 Tage, 14 Tage oder 3 Wochen dort, ich weiss es noch nicht genau. Aber das sind kurze Aufenthalte. Oder sonst bin ich, wenn ich Krisenintervention haben müssen, vorher dann sind das 6 Wochen, 8 Wochen gewesen. Und jetzt ist es ein kurzer Moment und ich kann wieder rausgehen und ich muss nicht eben halt sehr viel aufarbeiten. Ich komme raus und ich weiss, ich habe jetzt in meiner ambulanten Therapie, kann ich mit meiner Therapeutin halt die Sachen anschauen, die wir jetzt herausgefunden haben, die auch allenfalls zu dem könnten führen und kann dann so weiterarbeiten.
Also eigentlich ein bisschen so flapsig gesagt, wie wenn ich mir den Fuß verknackse und 2 Tage ins Spital muss, wegen dem.
Voilà, genau. Also du eigentlich, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie du gehst in den Notfall, gehst es zeigen, dort schaust du mit dem Arzt zusammen besprechen, was zu machen ist, und dann kannst du wieder heim. So vereinfacht ausgedrückt.
Du hast eben deine Frau angesprochen. Ja. Dein Umfeld, also wie wichtig sind Leute um dich herum, um dir das auch spiegeln, wie es dir geht, wie du drauf bist? Oder hast du mittlerweile auch gelernt, dass wir dich allein zu beobachten? Oder würdest du auch allein funktionieren?
Ich würde auch allein funktionieren. Weil ich kenne mich jetzt unterdessen wirklich sehr gut. Ich habe sehr viele Hilfsmittel und Tools, die ich für mich kann anwenden kann, die sehr hilfreich sind, die mich immer wieder durch den Tag durchbringen, wenn es mal gerade ein schwierig ist. Aber eben, wenn es dann so schwierig ist, dann spüre ich das auch. Ich weiss, okay, das sind die Anzeichen. Im Kopf sind mehr Suizidgedanken auf einem gewissen Level, wo ich mir ganz genau kann einordnen kann. Es sind Angstattacken da oder es ist sonst irgendwie etwas, wo auch depressive Stimmungen, wo können sehr, sehr nach unten ausschlagen, wo dann halt eben auch wieder ins Suizidale können übergehen. Und dann weiss ich, okay, ich merke so an einem gewissen Punkt, wenn ich dann nicht mehr zum Sofa auskomme zum Beispiel, weil ich einfach depressiv bin, dann weiss ich, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich gehen. Und ich wünsche das jedem, dass er sich so kann reflektieren kann, weil viel spüren das nicht, merken das nicht. Und dann ist es oftmals halt einfach sehr, sehr schwierig, um wieder in die Normalität zu finden in einer kurzen Zeit.
Wie wichtig sind, ich sag mal, Hobbys? Du hast auch mal erzählt, dass du Musik machst, Natur, Wandern, so Sachen. Also ist es wichtig, auch viel Zeit zu haben, um eben, wo man nicht schafft, wo man Zeit für sich selber hat?
Das ist für mich, das hat sich in den letzten Jahren, wo ich jetzt die Schwierigkeiten habe, extrem geändert. Ich arbeite nach wie vor gerne. Und gleichzeitig ist es aber auch enorm wichtig für mich, draußen zu sein. Mit unserem Hund, mit meiner Frau können wir spazieren. Wir sind jetzt auch 2 Wochen weg mit unserem Ferienbüsschen, dass wir so Zeug können machen. Und Musik, das ist natürlich immer ein Thema. Musik hat mir über ganz, ganz viele Krisen hinweg geholfen. Sei es, dass ich selbst Musik mache oder sei es, dass ich Musik höre, das ist für mich wirklich ein ganz, ganz grosses Thema. Mhm. Dann hat es ganz, ganz viele andere Hobbys natürlich auch noch. Also ich koche sehr gerne, ich backe sehr gerne. Das sind alles Sachen, wo alles, was so ein bisschen mit Musik zu tun hat, das hilft mir, zum stabil zu bleiben.
Ist das so eine Art, dass man dann in so einem Moment auch etwas Schönes macht und das Leben auch eine Art schön ist?
Ja, natürlich. Natürlich. Also, weil ich psychisch angeschlagen bin, heisst das nicht, dass ich das Leben nicht schön finde. Oder auch, weil ich sage jetzt mal, suizidal bin oft, heisst das nicht, dass ich nicht leben will. Im Gegenteil. Ich distanziere mich sehr von dem. Ich bin ein sehr prägtes Kind, was Suizidalität anbelangt. Ich habe es erlebt in der Familie, ich habe es erlebt im Militär. Und würde das eigentlich niemandem müssen antun. Dass ich jemanden so traurig mache. Natürlich wäre es mein eigener Entscheid und es geht niemand so etwas an, aber gleich denkt man dann halt auch noch ein bisschen an die anderen, die noch oben sind.
Du bist nach dem Austritt aus der GAW 2023, wo du wieder wie ausgezogen bist, auch aus dem Sonnenweg, aus dem Wohnheim, wo weg bist aus der Buchhaltung, hast du dann eine eigene Beratungsfirma gegründet? Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie hat sich das ergeben?
Es ist lustig, ich habe das eigentlich schon ganz am Anfang, als ich noch mit im Burnout drin war, habe ich das schon gedacht, nicht auf der Art, dass es hauptsächlich Betroffene, dass ich hauptsächlich Betroffene möchte begleiten, nein, sondern dort war so das Thema gewesen, einfach generell die Leute zu begleiten. Und jetzt mit dieser ganzen Zeit hat sich das alles mehr kristallisiert, dass genau eigentlich das fehlt. Oft sind die Leute in einem ambulanten Setting, kommen je nachdem aus einer Langzeitklinik raus oder eben auch aus der Krisenintervention, steigen vielleicht wieder neu ein und dort zwischendrin gibt es meistens wie nichts. Es gibt Firmen natürlich, die haben Arbeitsagogen, es gibt Firmen, die haben ein gutes HR, wo das machen kann. Aber oftmals ist es eben auch schwierig für die Betroffenen. Mhm. Eben schon wieder müssen sagen, ich war schon wieder in einer Klinik gewesen. Ist das sehr unangenehm. Und genau dort sehe ich das Potenzial, dass man dort Leute noch ein bisschen mehr unterstützen kann. Das heisst, wie soll ich überhaupt mit mir umgehen am Arbeitsplatz? Was will ich am Arbeitsplatz? Was allenfalls auch müssen irgendwelche Massnahmen ergriffen werden, müssen irgendwelche Skills erarbeitet werden, irgendeine Strategie entwickelt werden. Kann aber auch sein, dass man mit dem Chef möchte reden und einfach noch jemanden möchte dabei haben, der vielleicht kann, ich sage jetzt mal, dolmetschen, weil es halt auch ein schwieriges Thema ist und sich dann immer gerade so ausdrücken, dass vielleicht das Gegenüber versteht, was man meint, ist oft auch schwierig. Und dort sehe ich ein grosses Potenzial, weil das ist wirklich etwas, was mehr würde brauchen.
Du hast jetzt gesagt, eben, du hilfst den Leuten vor allem beim Einstieg. Was genau bietest du alles an? Wie viele Leute hast du und wie lange begleitest du die Menschen denn jeweils? Oder gibt es Leute, die du schon seit Anfang an begleitest und dann wirst du lange weiter begleiten? Oder sind es oft auch kürzere?
Nein, das sind oft kürzere. Mhm. Weil der Einstieg ist eigentlich, ich sage jetzt mal, das gibt vielleicht 2-3 Treffen miteinander, meistens bei der Arbeitsstelle direkt, wo sie dann arbeiten. Und dann schaut man, was man machen kann, was es braucht. Oder allenfalls vorher dann, das ist auch gut möglich, dass jemand sagt, ich komme jetzt aus der Klinik und ich möchte mit jemandem zuerst mal das Ganze besprechen, wo mich nachher noch weiter begleiten kann. Aber das sind nie langfristige Sachen. Mhm. Weil eben, ich biete ja nicht irgendeine psychotherapeutisches Angebot an, sondern es ist wirklich nur im Bereich von der Begleitung, vom Coaching, Beratung, wie gehe ich mit dem um?
Was sind eigentlich auch so ein bisschen Tipps und Tricks für den Alltag sozusagen?
Ja, weil ich habe natürlich, ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich habe in der Klinik alles, was mit Skills und Strategien zu tun hat, habe ich gar nicht mehr lernen. Im Gegenteil, ich habe mehr noch mithelfen, dass es anderen mit Patienten besser geht. Und da merke ich halt, dass ich ein riesen Repertoire habe und mich halt enorm mit dem befasst habe und weiss, was könnte gut tun, was könnte man. Ich habe auch gelernt für mich, mit Strategien entwickeln, auch je nachdem eine gewisse Narrenfreiheit mir rauszunehmen, wenn ich im Coop-Gang einkaufe, dass ich halt bei der Kasse einkaufe, dass ich gegen einen Einkaufenstrom kann laufen kann, damit ich es für mich nicht dann plötzlich in einer Angstsituation endet, der Einkauf.
Okay, und das wär jetzt eben zum Beispiel ein Beispiel für so eine Strategie,
genau.
Oder für so Skills, wie man eben im Alltag funktioniert. Das kann alles sein. Das kann irgendwie auch, sagen wir mal, du fühlst dich unwohl mit 3 Leuten in der Kaffeeküche, was mache ich denn so?
Genau, also eben, oftmals ist es so, Bahnhof ist zum Beispiel auch für mich immer wieder ein Thema. Jetzt hier zu Basel zum Bahnhof. Bahnhof weiss ich, wo ich hinstehen kann, wo es nicht viele Leute hat. Dann kann ich wieder so einen Moment durchschnaufen, wieder schauen, was passiert um mich herum und dann halt weitergehen. Und das sind genau die Strategien, die ganz, ganz hilfreich sind. Das ist nichts Grosses, das ist nicht mit Kosten verbunden oder so. Aber es braucht halt je nachdem Zeit. Es braucht halt je nachdem 10 Minuten Zeit oder eine Viertelstunde Zeit. Und wenn dort der Arbeitgeber halt weiss, warum man das macht, ist es dann eben auch wieder einfacher. Weil dann kann man sagen, okay, er braucht jetzt einfach schnell Zeit, um sich wieder sammeln und wieder den Fokus können zu richten. Und dann kann er wieder normal weiterarbeiten. Weil oftmals ist dann auch möglich, wieder das normale Arbeitspensum zu machen. Das heisst nicht, wenn man mal etwas hat, dass man dann nicht mehr viel arbeiten kann oder nicht mehr belastungsfähig ist. Im Gegenteil. Das kann je nachdem genau gleich sein.
Das heisst eben, Menschen mit psychische Probleme, Beeinträchtigungen können eigentlich genau gleich viel leisten in der Arbeitswelt.
Hundertprozentig, weil ich muss es hier etwas. Ja, es ist halt einfach so, wie viele Menschen gibt es von uns, die psychisch beeinträchtigt sind, aber es gar nicht wissen. Die das gar nicht so wahrnehmen, wie es vielleicht jemand anders wahrnimmt. Und das ist das Nicht-Messbare, das jetzt hier wieder ist. Für den einen ist es ganz schlimm, für den anderen ist es ganz normal. Also, das ist so das. Und ich bin überzeugt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die psychisch beeinträchtigt sind, die es nicht merken, die Höchstleistungen bringen, tagtäglich. Die einfach anders mit dem umgehen können. Oder andere schon von resilient sind und schon Strategien haben, sich vielleicht früher schon Strategien entwickelt haben, die funktionieren.
Das heisst, die brauchen die sozusagen nicht, weil sie es sich selber beigebracht
haben. Ja, genau, das ist es so.
Und ist es auch so, dass eben jeder Mensch wie eigene Strategien entwickeln muss? Oder gibt es da schon so, ich sag mal, so fixfertige Lösungen oder Lösungen, die bei vielen Leuten funktionieren?
Das gibt es sicher. Aber oftmals ist es ja so, dass halt nicht nur gerade etwas, ich sage jetzt mal, eine Diagnose ist, meistens sind die ein bisschen verschwimmend oder von 2-3 Sachen mehrere Sachen zusammen. Und da gibt es schon Sachen, wo ich sagen kann, okay, das könnte etwa für die alle nützlich sein, aber da ist jeder so individuell. Also, und das wegen dem sage ich, ich kann nicht eine Strategie sagen und dann sagen, ja, da schau das an und mach es, wie es hier beschrieben ist und dann funktioniert es. Das geht nicht, das ist nicht möglich.
Bist du eigentlich, wenn du Leute berotest du Leute aus allen Berufsfeldern oder vor allem aus denen, die du selber kennst?
Nein, aus allen Berufsfeldern, weil ich glaube, um den Einstieg zu machen, braucht es nicht ein Kenntnis, was die Person muss machen im Berufsumfeld, sondern dort geht es darum, um die eigene Person wieder an den Arbeitsplatz zu bringen. Die Handhabung der Geräte etc., das muss dann ins Geschäft schauen, wie das funktioniert, ob es dort Anpassungen braucht oder nicht. Das ist nicht an mir. Und deshalb kann ich auch problemlos jedes Arbeitsumfeld betreuen.
Also von jemandem, der bei der Müllabfuhr arbeitet, bis zu einem Bürojob?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Im Gegenteil, das ist auch spannend. Also ich finde das auch sehr spannend, weil ja, es gibt mir wieder mehr ins Repertoire.
Ich würde vielleicht gerne auch noch ein bisschen über deinen eigenen Arbeitsalltag reden. Eben, du kommst schon aus einem aus sehr strukturierten Jobs eigentlich, aus Jobs, wo man dann eben irgendwann nicht mehr die Stunden zählt hat, aber wo man grundsätzlich auch viel Präsenzzeit hat. Nehmen wir an, jetzt bist du eine Art wie, kannst du freier organisieren, aber wie schaffst du es denn auch, dich zu organisieren und wie viel schaffst du eigentlich im Moment?
Also ich schaffe 20%. Kriege ich gar nicht an. Das ist für mich kognitiv nicht möglich. Da komme ich an meine Grenzen und durch das habe ich halt auch sehr wenig Klienten.
Wie viel hast du im Moment?
Im Moment sind es 2. Wo ich wirklich kann sagen, okay, da kann ich etwas machen. Und ich muss auch eins sagen, ich habe die IV noch im Rücken. weil ich habe immer noch eine Rente von der IV. Und da bin ich transparent mit der IV. Das ist für mich auch kein Thema. Was ich möchte vielleicht später eben mehr arbeiten. Aber ich habe mir anfangen, von mir ganz klare auch wieder Zeiten zu setzen. Von dann bis dann arbeite ich. Und dann mache ich Pause oder dann höre ich auf. Und das funktioniert eigentlich gut. Funktioniert sehr gut.
Und wie ist es das eben, wenn du jetzt im Moment in der Krisenintervention bist, in der Klinik, dann kannst du dann wie weiterarbeiten? Nein. Oder müssen die Leute, also deine Klienten, müssen sie halt wie pausieren sozusagen?
Nein, da kann ich nicht weiterarbeiten. Das wäre rechtlich gar nicht möglich. Das ist das eine. Und das andere könnte auch meinen Klienten gar nicht gerecht werden. Also das möchte ich nicht. Und bin da aber auch von Anfang an immer sehr transparent. Also ich sage meinen Klienten, dass ich selber auch noch betroffen bin. Und ich bin nicht gesund, wie man möchte sagen. Und es bei mir auch jederzeit kann geben, dass ich halt wieder in die Klinik muss für einen Kurzaufenthalt. Aber da bin ich sehr offen und da habe ich eigentlich noch nie ein Problem gehabt bei den Klienten, wenn man das offen sagt. Und die können es ja sehr gut auch nachvollziehen.
Du hast jetzt durch deine eigene Arbeitserfahrung und jetzt auch deine Beratertätigkeit, hast du doch auch einen recht breiten Blick mittlerweile auf das Thema, Arbeiten mit psychischen Beeinträchtigungen in der Schweiz. Wie würdest du so den Schweizer Arbeitsmarkt generell einschätzen? Ist da Offenheit gibt es Sachen, die sich noch verbessern müssen? Was ist so deine Diagnose?
Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, im Schweizer Arbeitsmarkt müsste man mehr für das HR machen, dass die gestärkt werden. Das ist meine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, dass einfach die HR oftmals gar nicht mehr die Zeit haben, eben zum am Einzelnen gerecht zu werden, sondern die sind so belastet mit anderen Sachen, dass man da noch ein bisschen einen Effort leisten müsste, sage ich jetzt einmal. Okay, und halt eben auch so Präventionsgeschichten halt noch mehr fördern. Sei es Ausbildungen innerhalb, sei es Ausbildungen, wo man einen Externen dazu zieht, wo man ein bisschen etwas über Gesundheit erfährt oder was kann ich machen, dass ich gesund bleibe. Das denke ich, das dürfte man noch ein bisschen mehr machen. Weil das spüre ich auch immer wieder von den Leuten, die ich kenne und sehe und begleite, dass die wirklich sagen, hey, warum hat das HR nicht geschaut? Warum hat das HR mir einfach nur gesagt, hey, du darfst nicht so viele Überstunden machen, aber nicht geschaut, warum es die Überstunden sind, zum Beispiel. Dann kleine Firmen, die gar kein HR haben, oder? Das ist dann das nächste Problem, oder? Wo bekommen die Hilfe her? Auch da ist natürlich, ich sage es mal, die Baubranche, wo alles schon so gemacht sein, bevor überhaupt der Auftrag vergeben ist. Auch dort müsste man irgendwie etwas können machen, dass die auch eine Anlaufstelle haben. Da ist sicher Zuwa, wo sicher mithilft. Aber meistens können sie sich eben auch nicht leisten, weil halt ein Tag eine Bude nicht schafft, ist halt Geld, das verloren geht. Und das sehe ich auch ein, dass das schwierig ist. Oder?
Ja, das wäre auch eine Frage von mir. Oder eben die Massnahmen, die du angesprochen hast, oder HR ausbauen, die Leute besser schulen, das wäre natürlich kein Problem bei grossen Firmen, bei Konzernen. Oder? Aber bei kleineren Firmen ist ja auch schwierig aus einer wirtschaftlichen Sicht oder in Bezug auf die Arbeitslast, die man jeden Tag hat, dass man dann wie Leute hat, die immer wieder ausfallen. Hast du eine Art Verständnis für Arbeitgeber und sagen, hey, sorry, aber ich kann so jemanden einfach nicht mitziehen im Moment?
Natürlich. Also ich sage jetzt, ich nehme jetzt die Zimmerei als Beispiel mit drei Mann. Wenn dort einer ausfällt, dann ist ein Drittel weg. Aber der Lohn muss gleich irgendwie noch finanziert werden. Die Aufträge müssen erledigt werden. Wenn man jemand Neues dazu nimmt, hat man nochmal Lohnauslagen, oder? Es ist schon schwierig und doch kann je nachdem halt das Geschäft auch zu Grund gehen schlussendlich. Und für mich ein Lösungsansatz, wo ich im Moment dran bin, das ist das eines von meinen Projekten, das ich noch habe, mal zu schauen, wie läuft das überhaupt in den Gewerbeschulen. Ist das ein Thema, das überhaupt Gewerbeschulen auch thematisieren? Die Gesundheit von der Arbeit oder vom Arbeitsplatz? Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit dem Stress um? Etc.
Ich würde sagen, eben, wenn du sagst Prävention, ich nehme an, es ist einfacher,
dass man als Arbeitgeber auch eine Art schaut, dass die Leute gar nicht in eine Burnout oder in eine gröbere Situation reinrasseln, dass man wie auch mehr Wert auf Prävention legt am Arbeitsplatz? Oder ist das eine Art auch ein bisschen idealistisch? Ist halt auch sehr individuell, wie viel Stress für welche Person tragbar ist.
Genau, also die Stresskurve, die ist für jeden wieder eigen. Da gibt es keinen Maßstab, oder? Und dann muss man sagen, natürlich, ich rede jetzt nur von den psychischen Erkrankungen, da sind es natürlich sehr wenige, die ausgelöst werden durch die Arbeit. Das gibt noch ganz viele andere psychische Erkrankungen, die oft vorhanden sind, wo die Arbeit halt einfach das muss mittragen. Und doch kann der Arbeitgeber ja nicht mal unbedingt präventiv etwas machen. Weil, und da muss ich auch von mir sagen, wir sind sehr gute Schauspieler. Es wird wenige, die so offen sind und das gerade zugeben, dass sie psychisch erkrankt sind, das versteckt man so lange, wie es noch geht. Und durch das merkt das natürlich ein Arbeitgeber auch nicht. Es geht auch niemand, oder die wenigsten, wahrscheinlich freiwillig zum Arbeitgeber und sagt, du los, ich habe das und das und mir geht es nicht gut, ich sollte jetzt in die Klinik. Weil es ist immer noch mit sehr viel Scham behaftet.
Also würde ich sagen, grundsätzlich ist nicht per se die Arbeitswelt das Problem, sondern wenn schon die Gesellschaft. Oder
ja.
Wir mit dem als Gesellschaft umgehen,
ja.
Mit dieser Thematik.
Ja.
Vielleicht zum Schluss, gibt es etwas, das dir Mut macht für die Zukunft in dieser Hinsicht? Dass wir da offener werden, dass wir da weniger schambehaftet über psychische Themen von der psychischen Gesundheit reden können?
Definitiv, das ist, als ich dein Mail bekommen habe, dass wir ein Interview machen. Weil ich finde es einfach wichtig, dass man darüber schwätzt. Und das ist jetzt so das erste Mal, als ich irgendwie eine Plattform sehe, wo ein bisschen darüber geschwätzt wird, auch mit Betroffenen. Ich finde, man sollte das noch viel publiker machen. Ich sage jetzt mal, jemand, der im Rollstuhl sitzt, da sieht man die Fahrstreifen oder die Blindenstreifen am Boden sind und für einen Rollstuhl wird das Tram umgebaut und Bärowerten umgebaut. Dort wird ganz, ganz viel gemacht. Und das ist in aller Munde und das ist eine Normalität, sage ich jetzt mal, die da wahrscheinlich auch eingekehrt ist, was bei den psychischen Erkrankungen noch nicht ist. Und das wünsche ich mir eigentlich, aber ich sehe auch eine Veränderung. Ich sehe, dass das immer wie mehr auch nach Hause gedreht wird und darüber geredet wird.
Also ein offenes Klima sozusagen.
Ja, ja, weil das muss Platz haben, weil die Leute sind alles die gleichen Leute. Wir haben Blut in den Adern und das ist bei jedem gleich, ob er jetzt im Rollstuhl sitzt, ob er blind ist, ob er nichts gehört oder ob er psychisch beeinträchtigt ist, schwanger, Bauchweh, was auch immer. Wir sind alles Menschen. Und wir sollten uns nehmen, so wie wir sind.
Sehr schön. Ich würde würd das gerade als Schlusswort nehmen, Roger. Vielen Dank fürs Gespräch. Schön, bist du da.
Ist gern gewesen.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr Prime News aktuell und alle anderen Prime News Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, schlönt uns Gäste vor, unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns hier an der gleichen Stelle wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.